Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. Fergus O'Connor. Im vorigen Kapitel erzählte uns der alte Jackson die Bewegung der britischen Volkspartei von dem Ende des vorigen Jahrhunderts an bis zum Passieren der Reform Bill. Der Name, welcher diesen Abschnitt schmückt, wird meinen Lesern sofort zeigen, dass sich in ihm die aus der Bewegung der alten Radical Reformers hervorgegangene Partei der Chartisten zu schildern gedenke. Wenn ich dem Irländer Fergus O'Connor dieses Kapitel widme, so geschieht es nicht, weil ich mit allen seinen Ansichten einverstanden bin, sondern nur deswegen, weil ich in ihm einen Mann verehre, der sich durch seine Rechtlichkeit, durch seine Unerschrockenheit und durch seinen eisernen Fleiß verdienter um die Sache des Volkes als tausend andere gemacht hat. Rechtlichkeit, Unerschrockenheit und Fleiß, das ist, was ihn zum Abgott des englischen Volkes erhob, was ihm seine Stellung als Parteichef sicherte und ihm vielleicht noch lange erhalten wird. Manche seiner Kollegen überragen ihn an Verstand, an Witz, an glänzender Beredsamkeit. Keiner kommt ihm gleich an jenen schönsten und wichtigsten Eigenschaften eines Agitators. Man kann ihn angreifen, man kann ihn treten, man kann ihn misshandeln, man kann es klar und deutlich machen, dass er manchmal ein Dummkopf war, dass er tausend und abertausend Trivialitäten und Lächerlichkeiten beging, dass er oft mehr schadete als nutzte, dass es zu Zeiten besser gewesen wäre, wenn ihn der Teufel geholt hätte mit Haut und Haar. Man könnte, wenn man alles dieses nachwiese, wirklich für einen Augenblick seinen Ruf untergraben, ihn in der Liebe des Volkes zum Wanken bringen und seinen Sturz fast bis zur Gewissheit machen. Aber auch nur für einen Moment. Nur scheinbar würde dies gelingen, denn gleich darauf würde er auch wieder siegreich erstehen, gleich darauf wieder lustiger als je auf die Beine springen, das Banner der Partei über den Köpfen seiner Feinde entrollend, aufs Neue reich an Einfluss, an Gewalt und bewundert von Millionen. Leicht ist es, das Rätsel der Existenz dieses Mannes zu lösen, wenn man ihn gesehen, wenn man ihn gehört hat, wenn man nur ein einziges Jahr lang seinen Schritten und Tritten folgte. Unwiderstehlich drängt sich dann die Überzeugung auf, dass er nicht nur durch seine Rechtlichkeit, durch seine Unerschrockenheit und durch seinen Fleiß emporkommen und imponieren konnte, sondern dass er auch gerade durch seine weniger guten Eigenschaften, durch seine häufige Borniertheit, durch seinen blinden Enthusiasmus, durch seinen hanebüchenen und nur zu oft trivial werdenden Humor, trotz aller Anfechtungen einen dauernden Platz in den Herzen des Volkes erobern musste. Denn sind es nicht eben diese weniger guten Eigenschaften, welche auch die Masse, welche auch das Volk, dieser gewaltige, ungeschliffene Riese besitzt? Gewiss. In seinem O'Connor sieht das englische Volk sich selbst. O'Connor ist das Volk in einer Person, ausgestattet mit all seinen Tugenden und behaftet mit all seinen Lastern. Abwechselnd himmlisch weise und niederträchtig dumm, tragisch ernst und bis zum Entzücken ergötzlich, naiv und sentimental in einem Atem, manchmal fein und gewandt wie ein Franzose und plötzlich wieder grob und plump gleich einem shakespeareschen Stallknecht, zutraulich schmeichelnd wie ein kleines Mädchen und wiederum stolz und despotisch wie ein römischer Imperator, von Liebe lispelnd wie Heine und Hafis, und in barbarischen Zoten sich ergehen trotz Meister Franz Rabelais. Großmütig wie ein Loi, aber auch grausam wie ein Tiger, ebenso aufopfernd für seine Freunde als misstrauisch gegen seine Feinde. Ebenso enthusiastisch für das einmal Begriffene als widerspenstig gegen das Unverstandene. Launig, poetisch und leichtsinnig in der Liebe und dem Wein wie der rechte Irländer, ökonomisch und wirtschaftlich besorgt gleich dem filzigsten Schotten, stolz, energisch und adlerkühn wie ein Engländer, alles das ist O'Connor. Ein tolles Gemisch aller Volksleidenschaften, mit einem Charakter, in dem sich die Grundzüge des Volkes der Rose, der Distel wie des Klees widerspiegeln. ein Mensch, von dem man nicht weiß, ob man ihn mehr bewundern als achten soll, den man aber voll und feierlich anerkennen muss, da er alle Flammen seiner Seele durch Rechtlichkeit, Unerschrockenheit und Fleiß geregelt, doch am Ende nur zum Wohle des Volkes zu benutzen strebt. Doch noch andere Umstände sind es, welche die Aufmerksamkeit des Volkes an diesen außerordentlichen Mann heften. Außer dem Renommee, das er sich selbst schuf, liegt noch ein eigentümlicher Reiz über O'Connors Namen. Denn seinen Stammbaum leitet er zurück bis zu den fernsten, halb verschollenen Königen des grünen Erin. Verwachsen ist der Name seines Hauses mit allen blutigen Ereignissen jener unglücklichen Insel. Durch das Tosen einer jeden Revolte klingt der Ruf eines O'Connor. Vergangenheit und Gegenwart berühren sich in diesem Menschen. Er ist ein vom Throne gestürzter König, der als kecker Proletarier wieder auferstand. Ohne Leid um das Geschehene, mit allen Fasern seines Lebens verwurzelnd in der Gegenwart und mit der Riesenfaust donnernd vor die Pforte der Zukunft, dass sie weit dem Volke sich erschließe, dem Volke und nur dem Volke. Einem starken, wilden Geiste baute die Natur eine imposante und robuste Wohnung. O'Connor ist ein stattlicher Mann. Auf wohlgebildeten und gewandten Schenkeln und Lenden erhebt sich ein breitschultriger, brustgewölbter Oberkörper, der einen mehr interessanten als schönen Kopf von breiter, nach vorn stehender Stirn trägt. O'Connors Haare sind rot, seine Augen liegen tief, seine Nase ist aufgestülpt. In O'Connors Auftreten liegt Würde und Festlichkeit. Seine Gestikulation ist lebendig und bezeichnend, der Ton seiner Stimme kräftig, metallen. Man sieht sofort, dass er nicht in die Reihen der Gewöhnlichen gehört. Man ahnt, dass etwas Wildes, Unbändiges in diesem Manne steckt. Man ist davon überzeugt, dass man eine außerordentliche Rede hören wird, wenn er freudestrahlenden Auges auf die Tribüne steigt. Dort ist er recht an seinem Platze. Ich werde nie den Augenblick vergessen, als ich ihm zuerst bei einem Meeting begegnete. Die Versammlung hatte lange gewartet, der Saal war gedrängt voll. Viele der Anwesenden hatten sich schon in die Fensternischen geflüchtet, um nicht erdrückt zu werden. Frauen und Mädchen wurden auf die Stufen der Tribüne gebracht. Über dem Ganzen lag eine schwere, dumpfige Atmosphäre. Die Lichter der Ampeln warfen einen trüben Schein auf die Gesichter von etwa 1.500 Arbeitern. Rings herrschte eine unheimliche Stille. Wie einem Gewitter sah man dem Erscheinen O'Connors ernst und bang entgegen. Da entstand plötzlich vor der Tür ein wildes Spektakel. Im Vordergrunde des Saales wogte es toll durcheinander. Die Leute drehten sich rechts und links, man bekam Rippenstöße in Menge und unwillkürlich wurde man nach der Richtung fortgezogen, von der der Lärm ausging. O'Connor hatte die Schwelle des Saales betreten. Von mehreren Freunden begleitet, brach er sich Bahn durch die Menge, vielen die Hände schüttelnd, manche bei Namen rufend, alle herzlich grüßend, wie ein heimkehrender Vater seine Kinder bewillkommt. Und lachend und scherzend immer vorwärts dringend bis zum Fuß der Tribüne. »There he is! There he is!« »Da ist er! Da ist er!« klang es von allen Lippen, und wie im Triumphe hoben ihn die Arme seiner Getreuen auf die Höhe der Plattform. Mit einer Stimme, die im Laufe der Rede mehr oder weniger ihren ernsten Ton behielt und durch ihre Einförmigkeit gewissermaßen jedes Wort in das Gedächtnis der Zuhörer graben zu wollen schien, begann O'Connor seine Rede. Ich weiß nicht recht mehr alle Details derselben, ich war damals kaum des Englischen mächtig. Nur so viel ist mir erinnerlich, dass einem halbstündigen, aufmerksamen Zuhören allmählich eine sichtbare Bewegung der ganzen Masse folgte. O'Connor hatte über dieses und jenes Bericht abgestattet, und dann folgte seine Argumentation. Jetzt drückte er in das Herz seines Gegenstandes vor. Schon mehrere Male hatte er hörbarer das Brett der Tribüne mit der Rechten geschlagen, schon mehrere Male zorniger mit dem Fuße gestampft und wilder das Haupt geschüttelt. Er schickte sich an, den Angriff auf seine Feinde zu machen. Die Versammlung merkte dies und ermunterte ihn durch lauteren Beifall. Es war, als hätte man einen Stier mit rotem Tuche gehetzt. Da hatte der Riese sein Opfer gepackt. Die Stimme bekam einen volleren Klang. Die Sätze wurden kürzer. Stoßweise drangen sie aus der kochenden Brust. Die Faust trommelte wilder auf den Rand der Tribüne. Das Gesicht des Redners wurde blass. Seine Glieder zitterten. Der Katarakt seines Zornes hatte das letzte Wehr überflutet und hin donnerte nun die Woge der Beredsamkeit, alles vor sich niederwerfend, alles zerkrachend, zersplitternd. Und ich glaube, der Mann hätte sich totgesprochen, wenn er nicht durch einen Applaus unterbrochen worden wäre, der das ganze Haus für eine Minute lang wie in eine schwingende Bewegung setzte. Dem stürmischen Niederwerfen seines Feindes folgte das Gemetzel der Bataille. Durch einen umfassenden Bericht des früher Geschehenen hatte der Redner den Kampfplatz vorbereitet. Durch seine Argumentation organisierte er den Angriff. Die Phalanx der Beredsamkeit rannte ihren großen Sturm. Jetzt lag das Opfer, und nun sollte ihm noch jedes Glied abgerissen und jedes Gelenk abgedreht werden, damit auch nicht die Spur seiner früheren Gestalt übrig bleibe. Der Witz, der Humor, die Satire des Redners übernahmen diese Arbeit. Es war, als wenn man einen Kadaver zerrieben und zermalmt hätte. Schlag auf Schlag folgte eine Wendung, welche den sterbenden Gegner noch bis in die tiefste Seele hinein verwunden musste. Schlag auf Schlag eine Sentenz, die ihn mit Hohn und Verdammnis bis in den Tod begleitete. Der Kopf des Redners hatte sich zwischen die Schultern zurückgezogen, seine Hände fassten krampfhaft den Rand der Tribüne. Regungslos stand er so da, und nur seine Augen blitzten, nur seine Zunge zischte Gift und Galle. Da war das Opfer verblutet. Der Sieger erhob sich in seiner ganzen Größe, das Lied des Triumphes anstimmend, voll jubilierenden Hohnes. Der Argumentation, dem Feuer der Beredsamkeit und dem vernichtenden Teile des Vortrags folgte der Pomp und das Pathos der Rhetorik. Wie unter klingendem Spiele hielt dann der Redner seinen Einzug in die Herzen des Volkes, indem er, den Alten gleich, die ihre überwundenen Feinde beim Triumphzuge mit durch die Straßen der Städte schleiften, noch einmal alle beseitigten Schwierigkeiten seiner Rede samt der eigenen Überlegenheit an dem Gedächtnis der Zuhörer vorüberführte, sie des fernen Gelingens ihrer Anstrengungen versichernd und der Lust einer glorreichen Zukunft.